selbst jetzt nach fast 2 Jahren mache ich auch jeden Tag noch Anfängerfehler und dumme Fehler und so etwas, aber das gehört alles dazu.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Folge im Kalten Wasser Podcast. Ich bin Tilman Vorhoff und ich interviewe hier jeden Dienstag spannende Leute, die inspirierende Gründungsgeschichten oder andere Geschichten rund ums Ausbrechen aus der Komfortzone mitbringen. Und diese Woche ist mit dabei Robin Simser von Revo Foods, Gründer und Geschäftsführer. Und was sie eigentlich so machen, das erzählt er uns gleich im Interview ein bisschen ausführlicher. Geht auf jeden Fall ums Drucken und um Fisch und die Kombination aus beidem. Und ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die hoffentlich bald noch weiter wächst und sich weiterentwickelt. Und von daher war es spannend, ihn mal so in dieser Anfangsphase auch zu interviewen, wo sie gerade noch mittendrin sind. Und schon einiges aufgebaut, aber auch noch viel vor sich. Und viel mehr möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Und falls ihr gleich an irgendeiner Stelle merkt, hey, ich habe hier gerade richtig was mitgenommen und das war echt ein Key-Learning für mich, dann teilt doch gerne die Stelle. Da gibt es jetzt bei Spotify auch eine coole Funktion, dass man auch ab einer bestimmten Zeitmarke teilen kann. Einfach dann ab der Zeitmarke auf das Teilen-Symbol klicken und dann kann man auswählen über so einen Hebel oben, dass man ab diesem Zeitstempel teilen möchte. Teilt einfach dann ab dieser Lieblingsstelle von euch bei Instagram oder schickt es persönlich irgendwem zu. Falls ihr es irgendwie in eure Story packt oder bei LinkedIn teilen möchtet mit euren Key Learnings zum Beispiel, markiert mich einfach und dann gibt es als kleines Dankeschön auch in der nächsten Folge einen kleinen Shoutout in den Shownotes. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Robin. Hallo Robin.
Hey, hallo Tilman.
Schön, dass du da bist und wir hier ins ferne Wien die Leitung legen konnten, damit wir uns so ein bisschen über deine Reise mit Revo Food im Bereich 3D-Druck von Fisch unterhalten können. Also etwas, was für mich auf den ersten Blick schon mal nicht so als Amateur in der 3D-Welt zusammenpasst. Ich weiß, dass man heutzutage viele Sachen auch schon im 3D-Drucker druckt, aber Fisch ist mir noch nicht über den Weg gelaufen oder das hat mich irgendwie gepackt und ich fand es super spannend und bin von daher sehr froh, dass du heute hier bist, dass wir ein bisschen drüber quatschen, wie ihr es zum einen gestartet habt, wie ihr drauf gekommen seid und wie es da gerade so läuft. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Ich weiß, du hast so Biotechnologie studiert, du hast dein Background vom Studium, dann auch mit Biomedizin dich viel beschäftigt, hast da auch zu promoviert und hast dich da auch im Laufe des Studiums, Promotionsstudiums ja auch schon mit 3D-Drucken beschäftigt. Hinsichtlich, das hat jeder vielleicht auch schon mal so gehört, dass natürlich die Medizin prädestiniert ist für diese neue Technologie 3D-Druck, um, ich weiß gar nicht, was man da druckt, aber irgendwelche Knochen oder wie auch immer, also was, wo sonst vielleicht in der Vergangenheit irgendwelche Schrauben oder sonst was in die Knöchel implantiert worden sind. Von daher ist das etwas, wo ich auch schon gehört habe, dass natürlich 3D-Druck zum Einsatz kommt. Für mich wäre jetzt erstmal spannend auch zu wissen, wie bist du dann drauf gekommen, dass du gesagt hast, lass doch mal probieren, ob wir nicht auch einen Fisch drücken können.
Ja, es ist natürlich eine Idee, die sich am Anfang mal verrückt anhört. 3D-Druck von veganem Fisch, was soll denn das, fragen uns die meisten Leute, wenn sie zum ersten Mal von der Idee hören oder wissen nicht wirklich, was sie damit anfangen sollen. Im Endeffekt ist der 3D-Druck für uns nur ein Mittel zum Ziel. Worum es im Endeffekt geht, ist Fleischersatzprodukte bzw. Fischalternativen in unserem Fall herzustellen, die das klassische tierische Produkt in seinem Geschmack, seiner Form, seinem Aussehen, seiner Textur so genau wie möglich wiedergeben können. Das empfinde ich als wahnsinnig wichtig, weil es ist sehr, sehr ressourcenverschwendend, wie wir momentan Lebensmittel gewinnen. Und besonders bei tierischen Lebensmitteln ist das der Fall. Also eine Kuh zum Beispiel muss 60 Kalorien an Nahrung zu sich nehmen, um eine Kalorie an essbarem Fleisch praktisch zu produzieren. Und würde man die 60 Kalorien jetzt praktisch direkt an die Menschen vergeben, dann wäre das wesentlich klüger, denken wir. Also es braucht ein gewisses Umdenken und wir müssen uns pflanzliche Ernährung wieder mehr zu eigen machen. Das Problem ist, dass Fleisch einfach ein super Produkt ist. Also es schmeckt gut, es beinhaltet sehr viele Nährstoffe, die auch gut sind. Und jetzt geht es darum, kann man diesen Geschmack und dieses Nährwertprofil vielleicht auch wiedergeben mit anderen Maßnahmen. Und deswegen ist pflanzliches Fleisch bzw. pflanzlicher Fisch, so wie wir ihn entwickeln, denke ich, eine ganz tolle Alternative. Und der 3D-Druck deshalb, weil es kennt ja jeder diese veganen Hamburger aus dem Supermarkt, so etwas wie Beyond Meat oder ähnliches. Und das funktioniert schon sehr gut. So etwas wie Hamburger, Schnitzel, Würstchen. Was es noch gar nicht gibt, ist so etwas wie ein Steak. Oder so etwas wie ein Lachsfilet zum Beispiel. Einfach weil es wesentlich komplexer ist. So ein Lachsfilet, man stellt sich vor, das hat ja diese orangen Muskelfasern und das weiße Bindegewebe dazwischen. Und so etwas kann man mit herkömmlicher Technologie einfach nicht herstellen. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, warum nicht mit dem 3D-Druck, wie wir ihn auch schon in der Biomedizin eingesetzt haben. Genau, also das ist so, wie wir darauf gekommen sind.
Ja, spannend. Also bist du selber auch Veganer oder?
Ich bin Vegetarier. Jetzt esse ich sehr viel Fisch durch meine Arbeit in letzter Zeit. Aber das Thema war mir schon immer ein Anliegen. Es war klassisch. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, die studieren einmal etwas, in meinem Fall was Biotechnologie. Dann fragt man sich am Ende vom Studium, okay, was will ich jetzt eigentlich genau damit machen oder was für Jobs gibt es eigentlich für mich? Und dann habe ich mich einmal genauer umgeschaut und mir gedacht, okay, so etwas wie die klassische Pharmazie oder pharmazeutische Produktion, was ein klassischer Job ist für Biotechnologen, das interessiert mich eigentlich nicht so rasend. Was könnte es noch geben? Und dann bin ich auf das Thema Fleischalternativen gestoßen. Damals war es Cell-Based Meat, also Cultured Meat, Fleisch aus Stammzellen. Da habe ich einen Artikel gelesen, das war 2015, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, über den ersten Hamburger, der produziert wurde in Holland, rein aus Stammzellen. Und das hat mich umgehauen, diese Nachricht. Ich habe mir gedacht, so, das ist die Lösung für alles. Also da war ich sofort Feuer und Flamme. Und habe dann auch den Professor angeschrieben, der diesen Hamburger präsentiert hat. Das ist Professor Mark Post von der Maastricht-Universität. Und gefragt, ob ich nicht bei ihm ein Doktorstudium beginnen kann. Habe ich dann bemüht um einen Grant. Und das hat leider nicht hingehaut. Da hatte ich noch zu wenig Erfahrung. Da habe ich mich umgesehen und dann zum Glück eine andere Stelle gefunden, die auch sehr gut in diesen Bereich hineingepasst hat. Das war Tissue Engineering. Also wie man Gewebe und Organe, und Fleisch ist ja auch eigentlich ein Muskelgewebe, wie man das im Labor nachmachen kann. Da geht es meistens um medizinische Zwecke, aber die Grundlagen sind dieselben, egal ob man Fleisch oder Muskel machen will, für Muskelregeneration zum Beispiel, für medizinische Anwendungen oder aus tierischen Ursprungs, um zum Beispiel zu essen. Und während des Doktoratsprogrammes habe ich mich dann auch mit Cultured Meat beschäftigt und bin aber drauf gekommen, dass es wahnsinnig ressourcenintensiv und wahrscheinlich zeitintensiv ist, um so etwas umzusetzen. Und da gab es auch schon dann einige Firmen am Markt. Also 2015, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, gab es, glaube ich, 3 Firmen, die sich mit so etwas beschäftigt haben auf der ganzen Welt. Und mittlerweile, ich kann sie nicht mehr zählen, sind, ich weiß nicht, 50, 60, 70 wahrscheinlich. Und dann kam diese Idee, okay, es gibt sehr viele Leute, die beschäftigen sich damit, wie man Fleischalternativen herstellt, aber für Fisch gibt es eigentlich noch fast gar nichts. Vielleicht so etwas wie Fischstäbchen oder ähnliches. Und da war dann die Idee, okay, das ist doch eine Marktlücke, da können wir etwas machen. Und dann habe ich das mit meiner Co-Founderin Theresa, die ich auch über dieses Doktoratsprogramm kennengelernt habe, das Unternehmen gestartet.
Okay, Unternehmen gestartet, das klingt jetzt einfacher, als es dann wahrscheinlich auch ist. Vielleicht knüpfen wir dann da direkt mal an. Das heißt, du hast es in der Forschung schon so kennengelernt, hast dich damit viel beschäftigt und hast dann dir auch eigentlich gedacht, okay, das, was ich jetzt, ne, also wenn ich jetzt menschliche Muskeln irgendwie oder menschliches Tissue, hast du es genannt, im 3D-Druck mich da beschäftigt, das geht ja, könnte ja vielleicht auch für Fisch funktionieren. Und ja, hab dann gestartet, hast du gesagt. Womit habt ihr denn gestartet? Was war so das Erste, was ihr gemacht habt? Habt ihr euch erstmal einen 3D-Drucker gekauft? Oder wie habt ihr begonnen, dann zu sagen, okay, wir wir machen das jetzt. Habt ihr das auch teilzeitmäßig nebenbei erstmal angefangen mit Recherche? Also wo waren so eure ersten Schritte, die ihr dann tatsächlich gemacht habt, nachdem ihr irgendwie gesagt habt, okay, wir machen das jetzt. Wie ging es dann los?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und auch interessant, denke ich. Wir haben die Idee eigentlich entwickelt in einer Research School. Also wir hatten damals im PhD-Programm immer wieder so Research Schools und diese eine Research School drehte sich um Business Development und wie man eigentlich so ein Business startet. Und da mussten wir uns eine Idee dafür überlegen, für diese Woche, die das dauerte. Und da haben wir uns eben diese Idee überlegt, okay, warum nicht Fisch auf pflanzlicher Basis mit 3D-Druck? Und dann haben wir uns da die Woche mal damit beschäftigt und überlegt, so, okay, wie könnte das funktionieren? Und das Ziel war eigentlich nur eine Präsentation am Ende zu halten. Und das hat auch gut geklappt und dann am Ende sind wir zusammengekommen und haben uns gedacht, eigentlich hat die Idee doch wirklich einen Mehrwert. Also es war jetzt nicht das Ziel von Anfang an ein Startup zu machen, sondern wir sind da einfach ein bisschen zufällig reingekommen oder zu dieser Idee und haben uns dann gedacht so, okay, alle Zahlen, die wir uns angeschaut haben, da steckt mega etwas dahinter und das ist ein Produkt, was viele, viele Leute wollen. Warum machen wir das nicht wirklich? Und das war, ich glaube, 8 Monate bevor ich meinen PhD beendet habe. Und zu der Zeit, ich war mein ganzes Leben lang Wissenschaftler und ich wusste eigentlich nicht ganz, okay, wie startet man jetzt ein Business? Wie macht man ein Start-up? Das lernt man ja an der Uni nicht wirklich. Und dann ging es viel darum, sich mal da einzulesen und zu beschäftigen. Okay, wie funktioniert Startup? Wie kommt man an Finanzierung, an Geld? Wie funktioniert so einen Businessplan zu schreiben? Was sind so die Schritte, die man gehen muss und in welcher Reihenfolge, um jetzt aus einer Idee ein Unternehmen zu machen? Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich da jetzt schon der Experte bin. Also selbst jetzt nach fast 2 Jahren mache ich auch jeden Tag noch Anfängerfehler und dumme Fehler und so etwas, aber das gehört alles dazu. Genau, also das war, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass wir eben viel Zeit hatten, bevor wir uns um dieses Projekt Vollzeit gekümmert haben. Denn wir hatten, wie gesagt, diese 8 Monate und in diesen 8 Monaten haben wir noch Gehalt bezogen und hatten zwar eine Arbeit, der wir nachgehen mussten, aber konnten uns nebenbei mit diesem Thema beschäftigen. Und das war ganz, ganz wichtig, weil so etwas wie, wenn man jetzt zum Beispiel keine Arbeit hat, sagen wir mal, und ein Startup gründen will und sagt, okay, ich fange morgen damit an, man muss sich erstmal seine Idee entwickeln, man muss einen Businessplan schreiben und so etwas dauert, man muss eine Präsentation für Investoren machen zum Beispiel. Und dafür war es für uns ganz wichtig, dass wir eben so früh begonnen haben, weil alle diese Dinge wie Dokumente, sich Literatur durchlesen, sich mit der Marktsituation beschäftigen, das braucht einfach Zeit, die jetzt unabhängig von der Produktentwicklung abläuft. Also wir haben dann eigentlich erst nach 4 oder 5 Monaten zum ersten Mal wirklich an dem Produkt gearbeitet und den 3D-Druck ausgetestet, auch noch während unseres Doktorats und uns davor eigentlich nur mit der Idee beschäftigt und uns damit beschäftigt, wie setzen wir das jetzt wirklich um. Und das war eine wichtige Zeit.
Mhm. Ja. Wie seid ihr da vorgegangen, dass ihr auch, also habt ihr euch irgendwie so einen konkreten Termin dann immer einmal in der Woche gesetzt oder vielleicht 2 oder 3 Mal die Woche? Oder habt ihr gesagt, so wir setzen uns jeden Tag hin und brainstormen oder wir machen das am Wochenende? Also wie habt ihr sichergestellt, dass ihr da auch irgendwie so dranbleibt und dass das nicht irgendwie so im Sande verläuft, weil man dann sagt, ach, lass das dann, diese Woche passt mir nicht so gut, dann lass uns nächste Woche nochmal hinsetzen. Wie habt ihr euch quasi dazu gezwungen, in diesen 4 bis 5 Monaten dann auch wirklich daran zu arbeiten?
Wir haben immer an Projekten gearbeitet eigentlich. Also am Anfang war es der Businessplan. Da haben wir bei einer Businessplan-Competition mitgemacht und da musste einfach so ein Businessplan ausgearbeitet werden. Das ist die Science for Life Competition, heißt die, gibt es in Deutschland. Und,
das heißt, genau, da habt ihr dann bewusst daran teilgenommen, weil ihr wusstet, okay, wenn wir daran teilnehmen, dann erstellen wir da einen Businessplan, da gibt es ein Enddatum und dann, ne, ist das hilfreich für uns. Okay.
Genau, das ist richtig. Und das haben wir dann einfach eingeteilt, zum Beispiel, okay, eine Person macht den Technologiebereich, eine Person beschäftigt sich mit dem Markt, eine Person beschäftigt sich mit dem Businessmodell und dann so immer Dinge in kleine Punkte unterteilt und uns daran weitergearbeitet. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt war dann auch, dass wir uns für Inkubatoren und Accelerators beworben haben. Also da gibt es ja einige, Inkubatoren und Accelerators sind im Endeffekt eine Hilfe für Startups am Anfang, um mal zu lernen, wie geht Startups, wenn einem Experten unterstützen sollen, okay, für zum Beispiel Business-Modell oder für wie findet man ein gutes Team, wie baut man seine Organisation auf, und gerade für Leute, die noch nie ein Startup gegründet haben, ist so etwas sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich bin ein erster Gründer, ich habe sowas vorher noch nie gemacht, und da gibt es eben viele Dinge, die jetzt für Leute, die schon mal ein Startup hatten, dann ganz offensichtlich sind, wenn man das eben noch nie gemacht hat, dann sind das ganz gute Programme, um langsam rangeführt zu werden. Und da wurden wir auch tatsächlich in ein Programm aufgenommen in Wien hier, das Green Start Programm, wo nachhaltige Startups unterstützt werden. Da haben wir zum Beispiel auch 6.000 Euro bekommen. Und das, also das ist auch immer noch sehr viel Geld, aber das war damals wahnsinnig viel Geld für uns, weil wir hatten halt sonst kein Geld, kein Funding, und da haben wir zum ersten Mal die Bestätigung gehabt, dass diese Idee irgendjemand anderer außer uns interessant findet, und genau, ein bisschen Taschengeld gehabt, um uns ein paar Teile anzuschaffen und für den 3D-Druck zum Beispiel, und genau, dann haben wir die Entwicklung begonnen, mehr oder weniger.
Das heißt, ihr musstet gar nicht eigenes Kapital am Anfang groß mit reinbringen, weil ihr das schon über solche Wettbewerbe auch geschafft habt.
Ja, doch, auch. Wir mussten auch ein bisschen selbst investieren, aber das gehört dazu, denke ich.
Und das habt ihr euch dann einfach aufgeteilt zwischen euch Gründern?
Mehr oder weniger, ja. Also unser Plan ursprünglich waren eigentlich öffentliche Förderungen, weil das ein wahnsinnig attraktives Finanzierungsmodell ist. Und wir natürlich etwas machen, eher im Hightech-Bereich angesiedelt, klimaschonend und Biodiversität fördern. Also eigentlich passt das in sehr viele von diesen Förderprogrammen gerade rein, die sich ja oft damit beschäftigen. Green Deal und ähnliches. Da haben wir uns am Anfang vor allem dafür beworben und sind gar nicht so rausgegangen auf Investorensuche. Wir wussten auch nicht genau, wie das funktioniert. Also wie findet man Investoren, wie schreibt man Investoren an, wie präsentiert man denen? Das sind auch alles Dinge, die lernt man an der Uni nicht ganz. Genau, aber Investoren sind auf uns zugekommen. Also
das ist dann aber was ihr in diesem Inkubatorenprogramm dann aber nach und nach halt gelernt habt wahrscheinlich, ne?
Genau, zum Beispiel auch. Und auch einfach Learning by Doing. Also was sehr interessant war, von Anfang an haben wir eigentlich ganz gut Medienaufmerksamkeit bekommen, einfach weil das Thema so verrückt ist. Und 3D-Druck ist halt mega medienwirksam und gut fürs Fernsehen zu zeigen. Ich kann mich erinnern, irgendwann im April oder so ist ein erster Artikel über uns erschienen, und ich glaube, im Sommer war mal so eine Welle, wo uns wahnsinnig viele News-Outlets gefeatured haben, auch irgendwo aus Israel, aus Russland, aus Indonesien und von hier und da und überall. Und Aufmerksamkeit ist wahnsinnig wichtig für ein Startup wie unseres, weil dann werden Leute auf dich aufmerksam, dann werden Investoren auf dich aufmerksam, dann werden vielleicht Leute, die mit dir arbeiten oder dir helfen wollen, auf dich aufmerksam. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber damals hat sich so angefühlt, so Moment mal, wir haben ja noch gar nicht so viel, wir sind ja noch gar nicht so weit. Jetzt, über ein Jahr später, ist das natürlich ein bisschen anders und da hat man schon ein bisschen mehr zum Herzeigen, aber damals war das ein bisschen überwältigend, aber so sind dann im Endeffekt Investoren auf uns gestoßen. Ich kann mich noch erinnern, das erste Investorengespräch, das wir hatten mit einem, ich glaube Business Angel war das, da war ich noch sehr nervös am Anfang, da habe ich mir gedacht, oh Gott, was wird er uns fragen, so, wir wissen noch gar nicht so viel, wir sind noch nicht so weit, ja, und jetzt ist das auch ein bisschen anders, also Übung macht den Meister, und deswegen würde ich auch empfehlen, jedem oder jeder, der mal ein Startup machen will, sprecht am Anfang nicht mit euren absoluten Trauminvestoren, mit denen, wo ihr denkt, dass die am besten sind, sondern übt mal ein bisschen mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht so perfekt auf euer Profil passen. Einfach weil es braucht eine Zeit, um reinzukommen. Und irgendwann hat man alle Fragen gehört und hat seinen Pitch verbessert.
Ja. Ja. So ein bisschen erinnere mich so daran an die Bewerbungsphase, wo ich so diesen Tipp auch mal gehört habe, dass man sich einfach mal auf so ein paar Stellen bewerben soll, die man eh nicht haben will. Einfach nur, dass man aber zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und das einfach mal übt, damit man dann nämlich bereit ist, wenn man dann wirklich diese Wunschstelle haben möchte und dann eingeladen wird, dass man dann, dass das nicht das allererste Gespräch ist, sondern dass man da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Ja. Cool, das heißt, also Dann hast du jetzt gerade also gesagt, ihr habt 4 bis 5 Monate erstmal so ein bisschen recherchiert und Markt erkundet, habt dann auch so ein bisschen jetzt Förderung bekommen, habt dann irgendwann euren ersten Drucker gekauft, der für euch in Frage kommt.
Genau, also am Anfang haben wir für ein Gerät gearbeitet, das wir mehr oder weniger selbst entwickelt haben, für die medizinische Anwendung. Und es gibt auch natürlich Unterschiede von Lebensmittelproduktion oder eben die Produktion für die Medizin. Deswegen haben wir schnell gesehen, okay, da müssen wir noch einige Dinge ändern. Genau, aber haben dann zum Beispiel auch handelsübliche 3D-Drucker gekauft zum Vergleich, um zu sehen, wie funktioniert das mit denen im Vergleich zu unserem. Und haben mehr oder weniger
wie teuer ist so ein 3D-Drucker? Ich kenne mich da ja gar nicht so aus mit diesem Markt. Was muss man für so einen 3D-Drucker latzen?
Also im Lebensmittelbereich irgendwie so von 2.000 bis 4.000 Euro vielleicht. Genau.
Okay.
Im,
also keine zu kleine Investition.
Ja. Ja. Genau, also das ist stemmbar. Unser Plan war ja ursprünglich mit öffentlichen Förderungen zu starten, aber leider haben wir dann eine Absage bekommen von beiden. Das ist nämlich auch eine Sache, man muss erstmal lernen, wie man solche Förderanträge schreibt. Und dann sind wir auf einmal da gestanden und gesagt, so, ah, Mist, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir doch zu Investoren gehen. Und das war eigentlich eine relativ lange Suche. Also wir haben unsere Investmentrunde erst im März abgeschlossen und bis dahin mit kleineren Grants und aus eigener Tasche finanziert. Also das ist doch, war etwas finanziell aufwendig auch, aber ich glaube, es war auch ein wichtiges Learning. Weil ich glaube, viele Startups lehnen sich zurück und sagen, okay, wenn ich Geld habe, dann fange ich an. Wenn X da ist, dann mache ich das. Aber man muss immer anfangen, man muss immer weiterarbeiten. Und das war uns ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben fantastische Dinge geschafft, obwohl wir limitierte finanzielle Ressourcen gehabt haben. Also wir haben gesagt, okay, wir müssen ein Produkt entwickeln, das die Leute kosten können. Weil wir sind ein Lebensmittel-Startup. Natürlich will man das probieren, wenn man da investiert. Deswegen haben wir das ja früh angefangen zu entwickeln und hatten dann auch unser erstes 3D-gedrucktes Produkt, den Räucherlachs vegan, den wir dann gehabt haben und den wir an Investoren senden konnten zum Beispiel. Das war viel harte Entwicklungsarbeit, also viele Nächte im Labor, aber obwohl wir kein Geld dafür bekommen haben, wir haben uns gesagt, okay, wir müssen da jetzt reinarbeiten, damit das was wird, und haben dann im März auch die weltweit erste öffentliche Verkostung von 3D-gedruckten veganen Fisch abgehalten in Wien. Das war natürlich auch eine super Sache. Also erstens mal, das kann uns niemand mehr wegnehmen. Das ist, glaube ich, eine kleine Machtdemonstration. Mhm. Und da waren wir wieder viel in den Medien vertreten. Und das war da auch sehr wichtig für uns. Weil so werden, da sind dann auch einige von unseren jetzigen Investoren auf uns aufmerksam geworden.
Ja. Und dann habt ihr, ich habe gelesen, 1,5 Millionen Euro ist jetzt die Investition, die ihr jetzt im März dann habt sichern können.
Genau, das ist ein Mix aus öffentlichen Förderungen und privaten Investitionen.
Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt euch aber im Vorfeld, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, einige Nächte um die, oder nicht Nächte, aber einige Stunden um die Ohren geschlagen. Wie lange standet ihr immer so im Labor?
Es kommt drauf an, weil am Anfang war das Labor meine private Küche und meine Freundin war dann nicht sehr happy, wenn ein paar Leute rumgewuselt sind und an Dingen gearbeitet haben. Deswegen haben wir versucht, das meist um 6 oder 7 am Abend zu beenden. Genau, die Beziehung hält noch, das ist halt ein Vorteil.
Okay.
Das auch gut gegangen wäre.
Ja, alles klar. Und dann gab es frisch gedruckten Fisch zum Abendessen.
Ja, manchmal tatsächlich, das stimmt. Genau, aber auch viele Fehlversuche, die dann vielleicht nicht so lecker waren, wo wir dann eher böse Blicke kassiert haben.
Okay.
Nein, aber das war auch wichtig. Also so ähnlich wie, es gibt ja viele Garagen-Startups aus Amerika, wo Leute dann irgendwie so Chips oder Computer bauen in einer Garage, und so ähnlich ist es im Lebensmittelbereich auch. Also da fängt man dann oft halt in der Küche an. Und das war auch wichtig, das mal zu sehen. Aber wir waren dann, glaube ich, alle wahnsinnig froh, wie es zum ersten Mal in unser neues Büro gegangen ist. Also da hatten wir auch noch keine Finanzierung. Aber da hatten wir endlich mal ein bisschen Platz. Und dann fühlt sich auch professioneller an. Weil wenn du da mit Investoren redest und in deiner Küche stehst, dann hat das ein anderes Feeling, als wenn du ein Büro hast und ein Office. Und es geht schon auch viel um Zeichen und Signalisierung. Und natürlich, man wirkt gleich viel professioneller, wenn man sein eigenes Büro hat zum Beispiel. Und jetzt, wir sind gerade zum zweiten Mal umgezogen innerhalb von einem Jahr, weil wir ganz gut wachsen. Und ja, das ist dann eine super Sache.
Ja, cool, mega spannend. Ja, ich habe da auch hier mal eine Folge aufgenommen mit einer, die veganes Eis hergestellt hat oder herstellt immer noch. Und die haben halt auch irgendwo in so einer Küche bei irgendeinem Gastrobesitzer angefangen, haben da gefragt, hey, wenn ihr abends abschließt, können wir dann aufschließen und in der Nacht hier unser Eis machen und rumexperimentieren. Und haben so angefangen und sind jetzt halt dann natürlich auch nach dem Wachstum viel, viel größer und haben auch eigene Büroflächen und so. Aber ja, klar, im Lebensmittelbereich fängt es meistens in der Küche an. Und ja, spannend. Dann wäre jetzt direkt die Frage, wenn wir schon in der Küche sind, der ja, 3D-gedruckter Lachs hat ja so erstmal viele, viele Vorteile, ne? Also zum einen hat man ja in den Fischen oder hat man jetzt viel auch darüber gehört. Es gab ja auch einige Dokumentationen jetzt darüber. Seaspiracy nochmal, die hat auch nochmal sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt, dass der Fisch, der so gefangen wird, dass natürlich auch viel Mikroplastik mittlerweile drin ist. Ne? Fische fressen dann das Mikroplastik, was sich abbaut. Das Ganze kommt in die Nahrungskette und wenn wir einen Fisch essen, dann ist das Mikroplastik irgendwann bei uns natürlich auch oder irgendwelche Schwermetalle, die sich halt im Körper des Fisches nicht abbauen. Das heißt, das ist natürlich etwas, was ihr nicht noch zusätzlich auch druckt, sondern das könnt ihr bewusst raushalten. Zum anderen ist es natürlich dann dadurch irgendwie auch nachhaltiger, weil man der Überfischung ja, entgegenwirkt. Es müssen natürlich weniger Fische dann gefangen werden. Ich glaube, CO2-Bilanz ist auch besser. Man hat keinen Abfall, man kann wirklich nur das Filet zum Beispiel oder diesen Räucherlachs drucken und muss jetzt nicht irgendwie am Fisch selber alles wegschneiden, was nicht gebraucht wird. Und dann wäre jetzt aber noch so eine Frage, was dann noch offen ist, ist so der Geschmack. Das ist natürlich das, was noch dazukommen muss. Also zum einen, klar, es ist irgendwie nachhaltiger alles. Und das, woran ihr wahrscheinlich auch lange dann getüffelt habt, ist einfach so diese, das nachzustellen. Weil das ist das Problem ja auch viel bei solchen veganem Fleisch, ne, dass man, ich habe auch schon viele vegane Burger gegessen, die nicht so lecker waren oder die einfach, ja, da hat hat jetzt nicht irgendwie dazu geführt, dass bei mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Und beim Fisch stelle ich mir es halt auch nochmal echt schwer vor, da wirklich dann da an diesen Punkt zu kommen, dass es zum einen schmeckt und zum anderen, dass so die Konsistenz, diese Textur irgendwie passt. Wie lange habt ihr gebraucht, um da dann zu sagen, alles klar, das ist jetzt was, damit können wir ein Tasting machen im März?
Glaube etwa 5 Monate, nachdem wir begonnen haben, daran zu arbeiten. Mit viel hin und her, aber wir haben einfach sehr, sehr viele verschiedene Rezepte ausprobiert und verschiedene Gewürze und ähnliches, Algenextrakte zum Beispiel auch. Und dann war irgendwann mal der Tag, wo wir ein neues Rezept ausprobiert haben und das rausgekommen ist, hat schon super gerochen und sich gut angefühlt und wir haben gesagt, okay, legen wir es doch mal auf ein Brot mit ein bisschen veganem Frischkäse und beißen rein und das hat dann super geschmeckt. Also ich weiß noch, da war Jubelstimmung angesagt. Da haben wir gesagt so, ja, jetzt haben wir, ja, wir haben dann ein tolles Produkt auf die Beine gestellt und genau, das war vor etwa 7 Monaten und seitdem verbessern wir es laufend und bringen es morgen, also ich weiß nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber wir starten jetzt mit dem ersten kleinen Verkauf sogar in Wien und mit einem Partnerrestaurant. Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf.
Ja, also heute ist der 6. Juli. Wenn ihr den Lachs schon probieren wollt, steigt ins Auto, fahrt mal nach Wien. Ist sowieso eine schöne Stadt, kann man sowieso auch mal hinfahren. Aber an sich ist ja der Plan ja auch, dass ihr auch natürlich dann weiter den Lachs in die Welt tragen wollt, aus Wien hinaus. Jetzt nochmal ganz kurz zum Geschmack und zur Textur. Wo habt ihr mit einer Sache angefangen, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen erstmal die Textur hinkriegen und dann kümmern wir uns um den Geschmack? Oder war das was, wo ihr gesagt habt, das müssen wir direkt schon von Anfang an parallel gleichzeitig machen? Und habt ihr eigentlich nach einem Rezept gesucht, was beides irgendwie... Und was habt ihr vielleicht zuerst hingekriegt?
Es ist immer ein Miteinander. Also weil das eine beeinflusst das andere und umgekehrt. Also man muss das als Gesamtes sehen. Und deswegen haben wir da viele verschiedene Rezepte ausprobiert. Das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, wenn du zu Hause ein neues Rezept ausprobierst, dann gibst du vielleicht mal ein bisschen mehr Zucker rein oder ein bisschen weniger Salz oder dies und das. Und bei uns war es eigentlich ähnlich. Also ein Zusammenspiel von den verschiedenen Inhaltsstoffen, die wir hineingeben. Erbsenprotein ist zum Beispiel eins von ihnen. Und dann beim 3D-Drucker, so erwärmen wir es dann zum Beispiel auf 70 Grad oder auf 80 Grad und das sind dann alles ganz, ganz wichtige Dinge und so sind wir dann mehr oder weniger ans Ziel gekommen, aber es ist jetzt nicht, dass eines vor dem anderen kommt, weil das ist alles mega wichtig. Genau, und jetzt gerade sitzen wir zum Beispiel daran am Nährwertprofil, weil das ist uns auch ganz wichtig, dass auch ein gesundes Produkt ist und da haben wir jetzt eine Methode gefunden, um den Omega-3-Fettsäureanteil auch sehr hoch zu halten, so wie bei den Lachs, den man im Supermarkt kaufen kann. Und das ist ganz, ganz toll, weil viele Leute kaufen Fisch ja auch wegen Omega-3, weil das ja durchaus gesund ist. Genau, und den Proteingehalt, da sind wir auch gerade dabei, dass wir ihn noch höher bringen, damit man eben auch diesen Nährwert dabei hat.
Okay. Also viele, viele verschiedene Variablen so bei der Findung von der perfekten Konsistenz und dem perfekten Geschmack, was euch auf der anderen Seite aber jetzt natürlich dann auch die Freiheit gibt, einfach diesen Fisch so zu gestalten oder Sachen noch hinzuzufügen, wie ihr es gerne hättet. Wie zum Beispiel dann, wenn ich kann bestimmt irgendwie Vitamine auch noch reinpacken oder was weiß ich, oder halt Omega-3-Fettsäuren, sodass es wirklich im Grunde wahrscheinlich sogar noch gesünder ist als den Fisch, den man dann ja aus dem Meer kriegen würde.
Ja, der Lachs wird ja oft als die Ratte der Meere bezeichnet, weil einfach schon so viel Schwermetall und Mikroplastik und Antibiotika und Wachstumshormone und sowas drin sind. Also ja, wir sagen oft, wer kein Quecksilber zum Frühstück will, der sollte lieber nicht den Aquakulturlachs zu sich nehmen, sondern lieber auf eine bessere Alternative zurückgreifen. Und wir hoffen, dass wir so eine bieten können.
Ja, ich finde es mega gut, weil ich liebe auch Fisch und vor allem liebe ich auch Lachs. Aber ja, man hört da ja viele Sachen in Dokumentationen oder auch Berichten, Artikeln, auch in diesen Fischzuchtfarmen, wo die dann mit Antibiotika auch einfach zugeworfen werden. Von daher bin ich da, freue ich mich schon, wenn es das Produkt dann auch hier in Deutschland gibt. Wie sieht denn da der Plan aus? So, ihr müsst ja jetzt so einen 3D-Druck, ich weiß nicht, ich war mal auf einer Hannover-Messe, da habe ich mal so ein paar 3D-Drucker auch gesehen. Ist es nicht was so zack, 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 ganz schnell die Produkte rausholt? Da stelle ich mir so die Schwierigkeit vor oder auch eine Herausforderung, vor der ihr standet, vielleicht auch immer so steht, diese Skalierbarkeit. Also wie schaffen wir es dann auch wirklich, wenn wir das jetzt hier an den Markt gehen, an den Start gehen, die Leute reißen uns den Lachs aus den Händen, müssen wir irgendwie hinterherkommen und auch wirklich genug Lachs produzieren. Und das ist ja nichts, was man jetzt groß vorproduzieren kann und dann auf Lager hat, sondern das ist ja für eine gewisse Zeit dann ja auch als Lebensmittel irgendwie nur haltbar. Das heißt, da muss man auch kontinuierlich immer große Mengen produzieren. Wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr das gelöst vielleicht auch schon?
Da sind wir gerade noch dabei. Also die Skalierung ist für alle Startups, die zum Beispiel Lebensmittel oder ein physisches Produkt herstellen, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen. Und ich glaube, wir haben das ganz elegant gelöst, weil wir arbeiten noch an unserer 3D-Druckanlage, die hoffentlich bis innerhalb von einem Jahr dann stehen soll, wo wir dann erst 3D-gedruckte Produkte verkaufen können. Aber jetzt gerade planen wir, dass wir erste Produkte herausbringen, welche nicht mit dem 3D-Druck produziert wurden. Das heißt, sie haben jetzt nicht diese klassischen weißen Streifen drinnen, die wir drin haben wollen, aber schmecken trotzdem toll und haben trotzdem hohen Nährwert. Und da können wir größere Mengen noch schneller produzieren. Das heißt, das wird das erste Produkt sein und später dann hoffentlich etwa einem Jahr die 3D-gedruckten. Aber jetzt können wir die Leute schon mal anteasern und ihnen zeigen, wie schmeckt so ein veganer Lachs eigentlich. Genau, das Aussehen wird dann später nach und nach noch verbessert.
Ja, und vor allem könnt ihr dann jetzt ja auch schon erstes wichtiges Feedback dann auch sammeln zum Geschmack und eurem Rezept, was ihr quasi gefunden habt.
Wahnsinnig und dann wichtig, ja,
dann wobei auch wir auch Anpassungen machen.
Auch sehen, dass es schwierig ist, weil natürlich jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack. Also wie findest du jetzt eine Mehrheitsmeinung? Im Endeffekt ist es oft sehr subjektiv, weil du kennst sicher auch von, ich weiß nicht, wenn du mal essen gehst und mit deinem Freund und der sagt vielleicht, oh, das ist mir zu salzig und du sagst, ah, mir ist das nicht salzig genug. Da oft findet man sich da nicht und da muss man einen Weg finden, wie man das dann irgendwie normt oder wie man da trotzdem eine Antwort findet, okay, was schmeckt den meisten Leuten zum Beispiel. Genau, das ist auch etwas, was uns beschäftigt.
Ihr habt zum 1. April, ist ein kleiner April-Scherz gemacht und zwar habt ihr geteasert, dass es demnächst auch die beliebten Mozartkugeln mit Lachsfüllungen geben wird. Das war jetzt ein April-Scherz. Was sind denn noch so? Also ich weiß jetzt, geräucherten Lachs, das ist das erste Produkt, was ihr jetzt quasi als Teaser an den Markt bringt. Und ich glaube, Thunfisch Aufstrich. Was sind denn perspektivisch gesehen die Produkte, die ihr dann auch aus dem 3D-Druck herstellen wollt?
Also momentan haben wir den Räucherlachs und das nächste Ziel ist Sushi-Sashimi. Also dass man praktisch so ein Sushi-Stück hat, ein Lachs-Sushi-Stück, dass man dann auf Reis mit Sojasauce und ähnlichem essen kann. Was ich auch persönlich super fände, weil ich esse sehr, sehr gerne Sushi, aber zum Beispiel gar kein Thunfisch-Sushi mehr und auch kaum noch Lachs-Sushi, einfach weil, ja, vielleicht auch berufsbedingt, weil ich mich sehr viel damit beschäftige, was da alles schiefläuft. Das Lachsfilet, da sind wir gerade auch dabei. Das ist in Entwicklung und in Zukunft. Da haben wir jetzt gerade gestartet. Auch Thunfisch. Und Thunfisch finde ich wahnsinnig interessant. Weil Thunfisch ist einfach ein tolles Produkt. Also er schmeckt wahnsinnig gut, finde ich. Aber ist wahrscheinlich einer der problematischsten Fische zum Essen von den Fangmethoden her. Also das hat man auch in der Netflix-Dokumentation Seaspiracy ganz gut gesehen. Das ist einfach wirklich, das geht nicht mehr, dass man so Fische fängt, dass man da, ich weiß nicht, dass da wahnsinnig viele Delfine und andere Lebewesen leben lassen müssen für eigentlich eine wahnsinnig geringe Ausbeute an Thunfisch. Und die Tiere werden immer jünger, die gefangen werden. Das bringt den ganzen Kreislauf durcheinander. Also entweder es gibt bald keine Thunfisch mehr oder wir müssen uns eine bessere Methode überlegen, wie wir ihn fangen. Weil so wie jetzt geht es nicht mehr weiter. Nicht mehr, wie wir ihn fangen, sondern wie wir eine Alternative haben.
Ich ist einer der großen Konflikte, inneren Konflikte, die ich auch habe. Ne? Einfach Fisch, ich liebe Fisch und ist ja auch gesund und so weiter. Aber es, ja, ist halt das riesige, riesige Problem, wo kriegt man den Fisch her und was ist eigentlich nachhaltiger Fisch? Das kannst du ja auch irgendwie nicht so nachvollziehen. Es gibt zwar vielleicht auch auf der Welt irgendwo nachhaltigen Fischfang und irgendwelche kleinen Fischer, die dann noch unterwegs sind. Ich esse meistens Fisch auch eher im Urlaub, ne, wenn ich dann irgendwo auch in so einem kleinen Fischerdorf bin, wo ich dann aber auch am Ende des Tages natürlich auch nicht 100% sicher sein kann, ob das jetzt wirklich von so einem kleinen Fischerboot kommt, was ich dann da auf dem Tisch habe nachher. Es war auf jeden Fall ein riesiges Problem und natürlich auch ein riesiger Markt, in den ihr dann da rein wollt. Was sind denn so eure Ziele? Also was ist denn so auch das Potenzial? Das ist natürlich was, was ihr wahrscheinlich auch euren Investoren ab und zu mal gepitcht habt. Aber ja, wie sieht's da aus? Ist es wahrscheinlich ein potenzieller guter Markt? Was sind so eure Ziele? Was wollt ihr erreichen?
Es ist ein sehr guter Markt. Also zum einen, Lachs ist der meistgegessene Fisch auf der Welt und hat alleine in Europa zum Beispiel einen Marktwert von etwa 5,5 Milliarden Euro. Also wahnsinnig, ein Riesenmarkt. Jetzt ist es so, dass das Plant-Based Meat, also so Dinge wie der Beyond Burger, die nehmen jetzt etwa 1% vom gesamten Fleischmarkt ein, was noch wenig ist. Aber beim Seafood ist es sogar noch viel weniger. Und unser Ziel ist es, dass wir innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre zumindest dorthin kommen, dass 1% des Fisches, der konsumiert wird, praktisch eine pflanzliche Alternative ist. Und dann in Zukunft soll es sich natürlich noch deutlich steigern, dass wir in 20 Jahren etwa schon 10 bis 20% Alternativen sind. Genau, und das zusammen mit Reduktion des Fischkonsums und vielleicht auch noch andere Methoden, wie zum Beispiel zellbasierten Fisch, glaube ich, kann dann dabei helfen, dass man vielleicht dieses Problem mit Überfischung umdreht und den Fischen wieder Platz lässt, um sich die Bestände zu regenerieren und auch für die nächsten Generationen noch, dass Thunfisch jetzt nicht einfach ausstirbt zum Beispiel, sondern dass er noch da ist für viele Jahrhunderte.
Ja. Wo seid ihr? Ich kann mir vorstellen, dass so ein 3D-Druck ist nicht günstig. Also ich weiß, dass es zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt ist es ja dann letztendlich günstiger, als irgendwie die ganzen Materialien vorrätig zu haben und mitzuschleppen. Das ist einfacher, einen 3D-Drucker oben zu haben und sich die Teile, die man dann braucht, zu drucken. Wie sieht es jetzt bei euch aus mit Lachs? Was ist, kostengünstig schafft ihr es quasi, den Lachs herzustellen, damit der auch, weil am Ende des Tages ist ja auch der Preis immer ein großes Entscheidungskriterium für den Kunden, so wenn er dann im Supermarkt ist. Wie sieht es da bei euch aus? Inwiefern könnt ihr da sozusagen mit dem Lachs, der dann aus dem Meer kommt, der vielleicht nicht so nachhaltig gefischt ist, dann auch mithalten?
Da muss man prinzipiell dazu sagen, Software-Startups haben es natürlich leicht am Anfang, ihre Produkte zum Beispiel kostenlos anzubieten oder für sehr geringen Preis, weil es relativ wenig Investitionskosten gibt. Leider bei Startups, die physische Produkte herstellen, wie wir auch, hat man am Anfang enorme Investitionskosten und es gibt dann oft schon eine Industrie, zum Beispiel jetzt die Lachsindustrie, wo es Firmen gibt, die halt 10.000 Angestellte haben und Prozesse, die wahnsinnig optimiert sind, oft auch mit öffentlichem Geld stark gefördert. Und deswegen für Food-Startups am Anfang kann es eigentlich kaum sein, dass man die günstigste Alternative am Markt ist. Ich glaube aber so, dass zum Beispiel Lachs oder auch Fleisch und Fisch momentan einfach zu billig ist. Es wird zu stark gefördert und dass es eigentlich teurer sein sollte. Was wir jetzt anpeilen, ist ein guter Mittelklassepreis, wo wir jetzt nicht bei den absoluten Premium-Produkten sind, wie jetzt Wildlachs gefangen aus Alaska, der irgendwo so bei 100 Euro pro Kilo liegen kann. Aber auch nicht im günstigsten Segment von irgendeinem Aquakultur-Lachs, der eigentlich nur noch ein reines Kunstprodukt ist. der irgendwo bei 20 Euro pro Kilo liegt. Also irgendwo da dazwischen werden wir uns positionieren.
Spannend. Ja, ich freue mich schon, wenn es dann soweit ist, dass es hier in Deutschland auch diesen Lachs zu kaufen gibt und ihr es geschafft habt, hier auch in die Lebensmittel-Einzelhändler reinzukommen, die da euch dann auch aufnehmen. Abschließend nochmal so ein bisschen die Frage vielleicht, was war so bisher dein bester Ratschlag, den du auch bekommen hast? Vielleicht im Rahmen deines Inkubatorenprogramms oder vielleicht auch schon früher von deinem Professor. Was ist so ein Ratschlag, den du bekommen hast, der dir jetzt vielleicht auch im Rückblick enorm weitergeholfen hat bei der Gründung von Revo Foods?
Ich glaube, nicht warten, sondern machen. Also einfach weiterentwickeln, weiter an der Idee arbeiten, auch wenn es Stolpersteine gibt. Und Stolpersteine gibt es immer. Und sich zutrauen, dass man es lösen kann. Weil oft sagt man, okay, das habe ich eigentlich nicht gelernt. Ich bin zum Beispiel gelernter Biotechnologe, ich führe jetzt das Geschäft hier als Geschäftsführer, was eigentlich ein anderer Bereich ist. Da kann ich sagen, so, okay, aber das kann ich doch gar nicht. So, doch, aber jeder kann es lernen. Und genau darum geht's. So, ich glaube, jeder kann wesentlich mehr machen, als man jetzt sich am Anfang selbst zutrauen würde. Aber es einfach probieren kostet nichts. Und sich reinfuchsen und reinlernen und es versuchen, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man da beharrlich ist. Genau. Aber nicht abwarten, dass irgendjemand kommt und einen rausholt und einen an der Hand nimmt. Das wird nämlich nicht passieren.
Ja, Roman, also ich bin schon sehr gespannt. Ich hätte gerne schon den Lachs auch im Vorfeld probiert, dann hätte ich jetzt auch schon was zum Geschmack sagen können. Da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Und vielleicht geht der nächste Urlaub dann auch nach Wien, wenn es noch ein bisschen braucht, bis es hier in Köln auch ankommt. Ich finde es auf jeden Fall super, super spannend. 3D-Druckerei ist so eine richtige Blackbox noch für mich. Auch nach unserem Gespräch jetzt heute natürlich. Ist eine Technologie, von der man schon lange gehört hat, die sicherlich auch im Verdeckten sehr schnell sich auch weiterentwickelt. Also man hört ja immer ab und zu mal wieder von irgendeinem Haus, was jetzt gedruckt wird oder mittlerweile auch Lachs, der demnächst gedruckt werden soll. Von daher echt spannendes Gebiet und ich wünsche euch alles Gute für die heißen Phasen, wenn es dann daran geht, den großen 3D-Drucker, den ihr entwickelt, dann für die Lachsfilets auch einen Start zu kriegen. Und bedanke mich für die Einblicke in die Reise, die ihr bisher hattet. Und wo kann man euch, wenn man jetzt auch Lust hat, demnächst, wenn es den Fisch dann geben wird, zukünftig, dass man informiert ist, wann es denn soweit ist, wo man den kriegen kann, wo gehe ich da am besten hin, dass ich da das mitbekomme.
Ja, vorher hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Ist immer nett, auch ein bisschen über die Hintergründe zu erzählen, weil das wichtig ist, glaube ich, für viele Leute. Okay, wie funktioniert das eigentlich? Besonders, wenn man noch neu ist in dem Feld. Und wir bieten alle Informationen auf unserer Homepage an, www.revo-foods.com, R-E-V-O, so wie Revolution. Das ist unser Name. Der Name ist eigentlich kein einziges Mal gefallen, glaube ich. Ja, wir sind Revo Foods. Und genau, und da kann sich jeder informieren, wo es zu kaufen gibt und ab wann vielleicht auch in Deutschland und auch in Köln.
Ja, cool. Werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ja, du hast gerade den Namen nochmal angesprochen. Der ist natürlich im Titel auch drin. Aber ihr habt auch nochmal einen Namenwechsel gehabt. Wie kam es dazu? Also jetzt heißt die Revolution Food, River Food. Das heißt, ihr wollt gar nicht unbedingt nur bei Fisch bleiben.
Das war ein Gedanke, dass wir jetzt uns nicht unbedingt auf Fisch festlegen, weil vorher hatten wir den Namen Legendary Fish mit V, Fisch. Und es ging aber vor allem auch darum, ich weiß, mir hat der Name einfach nicht mehr gefallen. Also es war so, jeder nennt sich gerade so Legendary, Super, Fantastic, Incredible, Amazing und was auch immer, diese ganzen Superlativen. Das ermüdet sich einfach. Und jetzt haben wir einen knackigen Namen, 4 Buchstaben, steht für Revolution, aber auch der Name kommt eigentlich... Wir wollen ja Overfishing beenden. Und wenn du Over umdrehst, wird Revo draus. Mhm. Und das ist also die Idee dabei. Wir drehen Überfischung um. Wir machen, dass wieder mehr Fische im Ozean schwimmen. Und genau.
Ja, gefällt mir. Coole Story hinter dem Namen. Gut, dass wir das noch am Ende auch noch reinbekommen haben. Und von daher wünsche ich da viel Erfolg bei dem Umdrehen des Overfishings. Und danke, dass du heute dabei warst.
Hat Spaß gemacht, Tillmann. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute und sag Tschüss aus Wien.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war einiges dabei zum Mitnehmen. Falls du dem Podcast noch nicht folgst, dann tu das am besten jetzt schon, denn nächste Woche Dienstag geht's direkt wieder weiter mit der nächsten Folge. Und ja, in der Zwischenzeit scroll gerne mal auch ein bisschen runter, falls du irgendwie jetzt auf den Trichter gekommen bist, und guck mal, was so am Anfang, als der Podcast losgegangen ist, für spannende Gespräche auch dabei waren. Unter anderem von Bracenet mit Benjamin oder Anna Alex von Planetly und noch viele mehr. Also einfach mal ein bisschen runterscrollen und mal in den alten ersten Folgen gucken, ob da noch was dabei ist, was dir ins Auge springt, was dich anspricht, falls du nicht von Anfang an mit dabei bist. An dieser Stelle jetzt aber erstmal einen schönen Tag noch und bis nächstes Mal.